Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Abend. Der Steinkohleausstieg ist heute wieder ein bisschen näher gerückt. Einige Kraftwerke gehen früher vom Netz. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Machtpoker bei VW. Wir beginnen die Sendung aber aus aktuellem Anlass mit Trier. Dort ist heute, Sie haben es schon gehört, gegen 14 Uhr ein Autofahrer durch die Fußgängerzone gerast und hat viele Menschen überfahren. Von zwei Toten ist die Rede. Ich bin verbunden mit Anke Petermann, mit unserer Korrespondentin in Rheinland-Pfalz. Frau Petermann, was weiß man bislang über das, was geschehen ist?
Ja, man weiß bislang, dass es wohl ein SUV-Fahrer war, der mit seinem großen Auto durch die Fußgängerzone von Trier gerast ist und mehrere Menschen mit diesem Auto erfasst hat, offenbar wahllos auf sie zugesteuert ist. Das sagte ein Polizeisprecher. Augenzeugen berichten, dass Personen durch die Luft geschleudert wurden. Der Trierer Oberbürgermeister war direkt danach in der Fußgängerzone und sagte, es war ein schrecklicher Anblick. Unter den Toten, also mindestens zwei Tote sollen es sein, darunter ist ein Kind, ein Mädchen. Und es gibt Verletzte, schwer und schwerstverletzte, mehrere, wie viele genau, weiß man nicht. Die Polizei bittet um Fotos oder Videos von diesem Vorfall.
Gibt es schon irgendwelche Hinweise, warum er das getan hat?
Der Fahrer ist ja von der Polizei nach dieser Tat, oder man weiß es ja noch nicht genau, es kann natürlich ein Unfall sein, wirkt unwahrscheinlich, aber jedenfalls wurde er festgenommen. Es ist ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Trier-Saarburg und seine Motivation bleibt tatsächlich zunächst unklar. Die Innenstadt ist immer noch abgesperrt, man sichert jetzt Spuren, man will ja für das Gerichtsverfahren dann später möglichst viel wissen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aber nicht mehr. Insofern hat die Polizei Entwarnung gegeben. Also man scheint da, wenn es eben ein Kriminaldelikt war, von einem Einzeltäter auszugehen.
Das heißt auch, die Innenstadt von Trier ist nicht mehr abgesperrt?
Doch, die ist abgesperrt, weil Spuren gesichert werden, aber nicht mehr aus Gründen der Gefahrensicherung.
Danke, Anke Petermann, für diese Informationen aus Trier und auch eine erste Einschätzung zu dem, was man weiß. Und damit kommen wir jetzt zur eigentlichen Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Der sogenannte Lockdown-Light, wie er gern genannt wird, der dauert an. Aber die meisten Geschäfte, die bleiben offen und die Grenzen auch. Das sorgt dafür, dass im November weniger Menschen arbeitslos waren. Und das freut den Bundesarbeitsminister Stanislaus Konarkowski dazu.
Ein wesentlicher Grund sei, dass der aktuelle Lockdown weniger gravierend sei als der vorangegangene, erklärt Bundesagenturchef Detlef Scheele.
Es sind weniger Branchen betroffen. Es gibt keine Schließung von Kitas und Schulen. Das ist sehr bedeutsam, weil Menschen zur Arbeit gehen können. Und es gibt keine Grenzschließungen. Das heißt, Lieferketten sind auch nicht unterbrochen, sodass das zwar ein Lockdown ist, aber nicht der, den wir aus dem Frühjahr kennen.
Doch mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns rechnet die Bundesagentur wieder mit einer angespannteren Situation. Die zeichnet sich mit dem Zuwachs der von Unternehmen angezeigten Kurzarbeit bereits ab. Vom 1. bis 25. November haben Arbeitgeber für mehr als eine 500.000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Beim ersten Lockdown waren es 6 Millionen. Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen sieht Bundesagenturchef Detlef Scheele bislang gar keine dramatische Entwicklung. Er spricht vielmehr von einem guten Signal.
Der Abbau der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit setzt sich damit fort. Die beobachten wir seit September. Wir sehen, dass Arbeitslose wieder einen Job finden. Es melden sich weniger Arbeitslose neu arbeitslos.
Tatsächlich entlassen worden seien von 500.000 arbeitslos gemeldeten nur 130.000. Die anderen hätten Weiterbildungen nicht angetreten oder selbst gekündigt, erläutert Scheele. Und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei zwar auf einem niedrigeren Niveau als vor einem Jahr, im Vergleich zum Vormonat sei ihr Anteil aber wieder gestiegen. Auf dem Ausbildungsmarkt verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit eine gestiegene Zahl an jungen Menschen, die noch eine Lehrstelle suchen. Doch der Anteil derjenigen, die wirklich überhaupt keine Stellenzusage bekommen, sei nur halb so groß wie die Zahl der Stellensuchenden, relativiert Scheele. Außerdem seien die Arbeitsagenturen intensiv beschäftigt, noch unversorgte Bewerber nachzuvermitteln. Eine Generation Corona könne er auf dem Ausbildungsmarkt 2020 nicht erkennen, betont der Bundesagenturchef auf Nachfrage. Aber man müsse mit mancher Ungewissheit ins nächste Jahr blicken. Denn die Corona-Maßnahmen werden nach Einschätzung der Bundesagentur wohl noch mehrere Monate dauern.
Also auf dem Arbeitsmarkt vorerst keine große Delle wegen Corona. Aber Corona zwingt allen ein rasches Aufholen in Sachen Digitalisierung auf. Deutschland hängt nämlich hinterher. Und besonders hinterher hängen viele kleine und mittelständische Unternehmen. Das hat sich gestern gezeigt im neuen Digitalisierungsindex der Bundesregierung. Heute kam sogar Merkel zum sogenannten Digitalisierungsgipfel und hängt das Thema damit hoch. Vor allem aber wollte Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, heute darüber reden, dass Menschen, die über digitale Plattformen beschäftigt werden, oft scheinselbstständig, ungesichert und zu Billiglöhnen arbeiten und dass er daran was ändern will. Das ist wichtig, überspielt aber auch geschickt, dass Deutschland in Sachen Datenökonomie kaum konkurrenzfähige Start-ups hervorbringt. Johannes Kuhn.
Der Digitalgipfel ist ein Zukunftsgipfel. Und so betonte der zugeschaltete SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, er wolle auf keinen Fall den Fortschritt aufhalten. Doch wer für Lieferdienste Essen ausfährt, wen Online-Plattformen für Haushaltsdienste oder digitale Kreativtätigkeiten vermitteln, der habe auch Rechte. Zum Beispiel auf die Gewissheit, nicht wegen Scheinselbstständigkeit Probleme zu bekommen. Oder auf eine Absicherung im Alter.
Deshalb fände ich es richtig, mal darüber zu reden, ob wir nicht eine Chance schaffen, erstmal, dass alle Selbstständigen irgendeine Form von Alterssicherung haben sollten. Und da ist die Idee zu sagen, dann lasst uns mal überlegen, ob die Plattformen sich nicht wie bei anderen Menschen auch, nämlich bei Beschäftigten, zur Hälfte an der Frage der Altersvorsorge beteiligen.
Die Union sieht Heils Regulierungspläne zum jetzigen Zeitpunkt skeptisch. Die Frage regulieren oder vorantreiben, sie zieht sich ja bereits seit Jahren durch die deutsche Digitalpolitik. Es fehle häufig an Geschwindigkeit, bilanzierte Achim Berg. Der Bitkom-Chef erinnerte an den Digitalgipfel 2010, also vor 10 Jahren.
Da haben wir auch über Breitbandausbau gesprochen, wir haben über IT-Standort gesprochen, über Green IT, über staatliche Angebote. Und eine Reihe dieser Pakete, die schleppen wir ja heute noch mit. Da sind wir einfach nicht wirklich weitergekommen. In anderen Themen, wie zum Beispiel im Gesundheitsbereich, Digitalisierung, gerade in den letzten Wochen, oder auch Gaia X von Minister Altmaier, da tut sich einiges.
Gaia X ist die europäische Cloud-Infrastruktur, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf dem Digitalgipfel 2019 vorstellte. Sie soll Grundlage dafür sein, dass Unternehmen oder öffentliche Hand Daten untereinander austauschen können, um daraus zum Beispiel Anwendungen mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Die Datenwirtschaft werde wachsen, prognostiziert Altmaier, und Europa müsse partizipieren.
Der Kuchen ist sehr groß. Wir müssen diesen Kuchen aber auch so organisieren, dass unsere berechtigten Interessen eine Chance haben, verwirklicht zu werden. Und ich bin heute mehr denn je überzeugt, dass dieses Projekt gelingen wird.
Wie immer steckt der Teufel im Detail bzw. in der Praxis. So fehlt es Deutschland weiterhin an IT-Fachkräften, oft aber auch an unternehmerischem Interesse an einer Digitalstrategie. Der Digitalisierungsindex, den das Institut der Deutschen Wirtschaft nun erstmals für das Wirtschaftsministerium erstellt hat, sieht vor allem in Handel, Verkehr, Logistik und Tourismus Defizite. Zudem seien Großunternehmen stärker digitalisiert als kleine und mittlere Unternehmen. Tina Klüver, Geschäftsführerin des KI-Startups Parler, meint, kann dies bestätigen.
Sobald da ein gewisses kleinstes Risiko drin ist, dass sich das nicht rechnet oder nachher ein Ergebnis dabei rauskommt, was man nicht zu 100% vorher schon bestimmen kann, gibt es durchaus viele Vertreter von Mittelständlern, die dann eher einen Rückzug machen und sagen, wir schauen uns das lieber noch mal eine Zeit lang an. Und wenn andere den Schritt gemacht haben, dann schauen wir nochmal, dass wir das auch tun.
Dem jüngsten Digitalindex der EU-Kommission zufolge liegt man im europäischen Vergleich auf Rang 12. Knapp über dem Durchschnitt also.
Soweit Johannes Kuhn. Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Politisch erwünscht ist, dass die Energiekonzerne ihre Kohlekraftwerke so früh wie möglich vom Netz nehmen und die Laufzeit nicht bis zum Ende ausreizen. Wer seinen Kraftwerksblock jetzt also schon stilllegt, der kriegt Geld dafür, eine Prämie. Und wer wartet, der kriegt am Ende keine Entschädigung mehr ab. So ist das Spiel. Wer schon ab dem 1. Januar 2021 vom Netz geht, der konnte sich dafür bewerben bei der Bundesnetzagentur in Bonn. Und ironischerweise kriegen die Energiekonzerne den Zuschlag, die am wenigsten bieten. Da war der Andrang ganz schön groß. Theo Gehrs berichtet, wer heute den Zuschlag gekriegt hat.
Nur 5 Jahre war das Steinkohlekraftwerk Hamburg-Moorburg am Netz. Nun in 4 Wochen am 1. Januar ist Schluss. Dann darf Moorburg keinen Strom mehr verkaufen und nur noch bis Juli Reststrommengen produzieren. Danach erlischt das Feuer endgültig in den beiden Blöcken mit je 800 Megawatt. 2,8 Milliarden Euro hat das Kraftwerk gekostet. Nun wird Moorburg zur Investitionsruine.
Kohle ist eine Energieform der Vergangenheit und nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus wettbewerblichen Gründen ist die Zeit der Kohle in Deutschland vorbei.
Sagt dazu Oliver Krischer, Fraktionsvize bei den Grünen im Bundestag und Kenner der Materie. Für ihn ist das Aus für Moorburg und 10 andere Steinkohlekraftwerke keine Überraschung. RWE legt große Kraftwerke in Ibbenbüren und Hammstill, Uniper das Kraftwerk Heiden in Ostwestfalen, die Steag ihren Block 9 in Walsum bei Duisburg. Die Stadtwerke in Bremen sind auch dabei, dazu einige Zuckerfabriken, die eigene kleine Kraftwerke stilllegen. Der Andrang all dieser Kraftwerksbetreiber war groß, gleich bei der ersten Stilllegungsrunde dabei zu sein. 4000 Megawatt an Erzeugungskapazitäten sollten vom Netz gehen und den Kohleausstieg so einleiten. Knapp 4800 werden es nun, fast 20% mehr als gefordert. Das drückt auf die Stilllegungsprämien, die die Konzerne noch erhalten. In einer Auktion mussten sie angeben, wie viel sie als Prämie für das Stilllegen verlangen. Wer die niedrigste Prämie verlangte, bekam den Zuschlag. Der Hammer fiel bei gut 66.000 Euro pro Megawattstunde. Das ist deutlich unter dem zulässigen Höchstpreis von 165.000 Euro. Dafür, dass der Zuschlag fast 100.000 Euro unter dem Höchstpreis liegt, gibt es einen Grund. Steinkohlekraftwerke schreiben derzeit rote Zahlen. Deshalb wollen die Betreiber die Verlustbringer abschalten, und zwar lieber heute als morgen. Und im Idealfall die Prämie als Zubrot noch mitnehmen.
Man sieht einfach, Steinkohle ist am Energiemarkt überhaupt nicht mehr wirtschaftlich. Und der Kohleausstieg löst offensichtlich auch betriebswirtschaftliche Probleme bei den Betreibern.
Heißt übersetzt, diesen Kohleausstieg hätte man auch billiger haben können. Davon ist Oliver Krischer überzeugt, denn die Anlagen würden früher oder später auch so abgeschaltet. Jetzt erhalten die Betreiber insgesamt 317 Millionen Euro aus der ersten Stilllegungsauktion. Am besten pokerte der RWE-Konzern. Er erhält allein 216 Millionen für Ibbenbüren und Hamm. Die nächste Auktion startet im kommenden Jahr und so geht es dann weiter bis 2026. 2027 soll dann das letzte Steinkohlekraftwerk vom Netz gehen. Spätestens 2038 ist dann auch Schluss mit der Braunkohle.
Also der Kohleausstieg ist damit noch ein Stück konkreter. Und auch ansonsten gibt es aus Brüssel überall her ehrgeizige Ideen, wie die Wirtschaft ganz, ganz schnell von fossilen Brennstoffen wegkommen soll. Aber dennoch bleibt da der schale Geschmack, dass da oft eine Riesenlücke zwischen Reden und Handeln klafft. Heute aber meldet sich der sogenannte Climate Action Tracker und er meldet, es tut sich mehr, als man denkt, wenn alle Regierungen wirklich bis 2050 das machen, was sie versprochen haben, also ihre Emissionen auf null runterfahren, dann wird sich die Erde nur in Anführungszeichen um etwas mehr als 2 Grad aufwärmen. Georg Ehring, unser Klimaexperte, ist bei mir. Woher kommt dieser plötzliche Optimismus?
Das ist Resultat des Zusammenzählens von Klimazielen, der Politik, die dahinter steht, und das Umzurechnen dann in Tonnen CO2, die in die Atmosphäre geblasen werden. Und daraus folgt dann eine Temperaturentwicklung. Der Climate Action Tracker, das ist eine Gemeinschaft von wissenschaftlichen Instituten, die machen das seit dem Jahr 2009. Und damals hieß es, wenn alle Staaten das tun, was sie planen, dann landen wir zum Ende des Jahrhunderts bei 3,5 Grad Erderwärmung. Eine Verbesserung gibt es erst seit kurzem. Das Ziel der Weltgemeinschaft mit dem Pariser Abkommen ist ja höchstens deutlich unter 2 Grad, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Und dazu müssen die Länder klimaneutral sein bis etwa Mitte des Jahrhunderts. Und mehrere Staaten, vor allem auch große Emittenten wie die EU und China, haben sich das jetzt vorgenommen. Und die stehen für knapp mehr als die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen. Und Niklas Höhne vom New Climate Institute, für den macht das einen ganz großen Unterschied.
Wir sind noch nicht ganz über den Berg, aber wir haben immerhin positive Nachrichten. Zum ersten Mal seit 10 Jahren haben wir einen sehr großen Sprung in unserer Temperaturprognose. Und das liegt daran, dass eben sehr viele Länder sich jetzt zum Ziel gesetzt haben, komplett aus Treibhausgasemissionen auszusteigen, also ihre Treibhausgasemissionen auf null zu senken.
Ein großer Sprung nach unten, versteht sich. Das Pariser Abkommen hat ja diese Riesenlücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit versucht, über Nachbesserungsrunden zu überbrücken. Ende 2020 sollten deshalb alle Staaten bessere Klimaziele und Pläne machen. Und die entstehen zurzeit. Die Klimakonferenz in Glasgow ist verschoben worden. Und wenn die nächstes Jahr wiederholt wird, beziehungsweise nachgeholt wird, dann sind ja auch die USA dabei. Und dann kann man sehen, was da wirklich bei rauskommt.
Aber jetzt haben sich diese Länder sehr langfristige Ziele gegeben. 2050 ist da so angepeilt. Wie steht es denn da ums konkrete Handeln?
Da klafft nach wie vor eine ganz gewaltige Lücke. Und auch die hat der Climate Action Tracker berechnet. Wenn alle Staaten ihre konkrete Klimapolitik, also nicht die langfristigen Versprechen umsetzen, sondern die konkrete Klimapolitik für die nächsten Jahre, dann landen wir nach wie vor bei knapp unter 3 Grad. Und das heißt, es gibt Handlungsbedarf bei den Staaten, dass sie ihre konkrete Politik den langfristigen Zielen anpassen. Und konkrete Politik anzupassen, das ist ja auch viel schwieriger, als sich für lange Zeiten für nachfolgende Regierungen was Schönes vorzunehmen. Und Niklas Höhne formuliert das so.
Diese Ziele müssen jetzt auch umgesetzt werden. Und da sehen wir, dass es da noch hapert. Eigentlich hat kein einziges der großen Länder bis jetzt seine kurzfristigen Maßnahmen schon auf dieses Langfristziel ausgerichtet.
Die Länder müssen also nicht nur schneller ans Ziel. Wenn sie jetzt nicht die Weichen stellen, dann ist die Klimaneutralität auch bis Mitte des Jahrhunderts eine Illusion.
Welche Länder fallen trotzdem positiv aus?
Positiv fallen aus die ganz großen Länder. China ist der größte Brocken. China will klimaneutral bis 2060 werden. Und das heißt 0,2 bis 0,3 Grad Verbesserung, wenn das wirklich umgesetzt würde. Und auch die USA mit der Neuwahl von künftigen US-Präsidenten Joe Biden, die würden für 0,1 Grad stehen, wenn sie bis 2050 klimaneutral sind. Und die Europäische Union, die fällt auch positiv auf, die hat sich das ja auch vorgenommen.
Georg Ehring, vielen Dank für diese Einschätzung. Wenn wir beim Klimaschutz sind, dann sind wir auch relativ schnell bei Autos. Der größte deutsche Autokonzern VW, der steht im Moment wirtschaftlich recht gut da. Konzernchef Herbert Diess, der hat die Digitalisierung und die Elektrifizierung der Wagenflotte beherzt angeschoben. Er könnte sich jetzt einfach entspannt zurücklehnen, denn er hat die Rückendeckung der Porsche-Familie. Stattdessen will er, dass sein Vertrag, der noch 3 Jahre läuft, jetzt schon vorzeitig verlängert wird. Damit setzt er nämlich auch den Aufsichtsrat unter Druck. Und deshalb schauen wir heute hin, denn heute tagt das VW-Aufsichtsratspräsidium. Dietrich Mohaupt, Sie beobachten Volkswagen für uns als Landeskorrespondent in Niedersachsen. Herr Mohaupt, dies wird nachgesagt, er mache das, er wolle diese vorzeitige Verlängerung schon, weil er 2 andere Personalien durchdrücken will. Welche denn?
Also da geht es erstmal um den Finanzvorstand des Konzerns, des VW-Konzerns. Da ist derzeit noch Frank Witter in Amt und Würden. Der möchte aber Mitte kommenden Jahres aus persönlichen Gründen aufhören. Und offenbar würde Herbert Diess auf diesem Posten gerne den aktuellen Audi-Finanzchef Arno Antlitz sehen. Das ist die eine Personalie. Auf der anderen Seite geht es um den Posten des Ex-Einkaufsvorstands Stefan Sommer. Der hat kürzlich bei VW seine Ämter aufgegeben. Und da ist die Gerüchteküche noch recht ruhig. Namen von potenziellen Nachfolgern sind dann noch nicht so sehr im Umlauf. Da weiß man noch nicht sehr recht, wie es da weitergeht in der Nachfolge. Aber auch da hat Herbert Diess offensichtlich Wünsche angemeldet. Aus Aufsichtsratskreisen ist zu hören, dass man zur Kenntnis nimmt, dass Herbert Diess seine Vorstellungen äußere. Dazu gäbe es auch Meinungsverschiedenheiten. Aber man habe in der Sache noch Zeit bis Februar, März kommenden Jahres. Da bestehe also kein Entscheidungsdruck, hieß es.
Also Diess will sich da Verbündete an Bord holen. Wofür braucht er die?
Naja, Herbert Diess hatte sich im Frühjahr mal wieder ganz massiv mit dem Betriebsratschef Bernd Osterloh in die Wolle gekriegt, kann man beinahe sagen. Da ging es um Unstimmigkeiten zum Thema Konzernumbau und um das Sparprogramm, diesen Zukunftspakt, der drastische Einsparungen auch eben beim Personal vorsieht. Und da hat es dann im Juni anschließend richtig gekracht, als Herbert Diess sich auch noch fürchterlich aufgeregt hat über das Durchsickern von Interna im Zusammenhang mit Produktionsproblemen beim neuen VW Golf und seinen angeblichen Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Das war alles irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt und Herbert Diess warf Aufsichtsratsmitgliedern dabei sogar kriminelles Verhalten vor. Dafür musste er sich dann später entschuldigen. Zeitweise wirkte er zumindest recht angeschlagen. Er soll sogar kurz vor dem Rauswurf gestanden haben. Jetzt will er offensichtlich seine Position im Konzern durch diese beiden genannten Personalien wieder etwas stärken.
Welche Rückendeckung hat er?
Da sind in erster Linie die Familien der Eigentümer, Porsche und Piëch von VW zu nennen. Die stehen hinter dies, jedenfalls standen sie bis zuletzt so. Auch jetzt ist das offensichtlich wieder so. Allerdings hört man da auch, dass man derzeit keinen Anlass sehe, über vorzeitige Vertragsverlängerungen zu reden. Und auch das Land Niedersachsen als zweitgrößter Aktionär und mit dem Regierungschef und dem Wirtschaftsminister im Aufsichtsrat vertreten, gibt sich eher zurückhaltend. Dies müsse jetzt erst einmal liefern. Das war zuletzt aus dem Umfeld des Aufsichtsrats jedenfalls immer wieder zu hören.
Wir werden das natürlich weiter beobachten. Es gab heute aus Wolfsburg noch eine ganz andere Meldung, nämlich zu der Friseurkette Clear. Das ist die größte Friseurkette in Deutschland. Die muss Insolvenz anmelden. Wegen Corona?
Ja, das ist offensichtlich der Hauptgrund. Da hatte es schon im September von Seiten des Unternehmens Antrag auf Überbrückungshilfen im Zusammenhang mit den massiven Umsatzeinbußen durch Corona gegeben. Und da wurde auch schon ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Das ist ein vorgeschaltetes Verfahren. Damit soll dem Unternehmen ermöglicht werden, sich geschützt vor dem Zugriff von Gläubigerseite auf die Restfinanzen aus eigener Kraft zu sanieren. Das ist jetzt vorbei. Das Amtsgericht in Wolfsburg hat jetzt das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet. Und jetzt stehen tatsächlich rund 9.200 Jobs in etwa 1.400 Filialen allein in Deutschland auf dem Spiel. Die Gewerkschaft Verdi berichtet, dass sich bei ihr bereits seit September immer wieder gekündigte Mitarbeiter melden. Offenbar sind mindestens 30 Friseurfilialen von Clear in Deutschland schon ohne große Ankündigung dicht gemacht worden. Schon im September hatte sich daraufhin die Verdi-Vizechefin Christine Christine Behler zu Wort gemeldet und sie hatte Clear vor einem massiven Arbeitsplatzabbau gewarnt. Die Sorgen, die sie damals hatte, die scheinen jetzt sich zu bestätigen, die sind offenbar nicht ganz unberechtigt. Da gibt es offensichtlich sowas wie, naja, schon ein bisschen Kahlschlag.
Die Friseurkette Clear, die meldet Insolvenz an. Danke, Dietrich Mohaupt, und auch zu den Informationen zu VW. Und die Informationen, die nehmen wir mit zur Börse, zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, der VW-Chef, wir haben es gerade gehört, der pokert hoch. Er will, dass sein Vertrag vorzeitig verlängert wird. Was macht das denn mit dem VW-Kurs?
Ja, die VW-Aktien, die steigen sogar deutlich über 4%, sind momentan die ganz großen Gewinner im DAX. Hier an der Börse schaut man nach vorne, man hofft einfach, dass die großen Autobauer neue Konzepte finden, wie sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein können. Dass dies nicht einfach ist, das sehen wir ja regelmäßig.
Also VW deutlich plus, aber der eigentliche Treiber der Kurse, das sind heute zwei andere Sachverhalte, nämlich China auf der einen Seite und die Impfstoffe.
Ich fange mal mit den Impfstoffen an. BioNTech und Pfizer haben die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU beantragt. In den USA haben sie das ja schon getan. Jetzt eben in der EU. Am Montag hatte Gleiches bereits der amerikanische Konzern Moderna getan. Also ich denke mal, da werden auch noch viele weitere Unternehmen folgen. Es arbeiten ja sehr, sehr viele gleichzeitig daran, dass man endlich Impfstoffe gegen diese Corona-Pandemie findet. Und was das ganz Besondere an der derzeitigen Situation ist, das wird ja parallel auch an der Logistik gearbeitet. Also was muss getan werden, um diese Impfstoffe wirklich möglichst schnell und vor allen Dingen auch flächendeckend verteilen zu können? Aber da besteht jetzt wirklich Hoffnung, dass da wirklich vielleicht noch in diesem Jahr, aber spätestens Anfang des nächsten Jahres, dass man da wirklich Ergebnisse hat. Heute Morgen, und das ist nun die zweite erfreuliche Nachricht, gab es gute Konjunkturdaten aus China. Ein Messwert, der die Stimmung bei kleineren und mittelgroßen Betrieben misst, der ist im November so hoch gestiegen wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. China ist ja immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein wichtiger Handelspartner für viele Unternehmen hierzulande. Und das treibt den DAX nach oben. Er steht jetzt 0,7% höher bei 13.392 Punkten.
Auf Öl müssen wir heute noch mal näher gucken, denn die OPEC, also die Länder, die im Ölkartell sind, und Russland und andere Förderländer, die wollten heute eigentlich beraten, wie viel Öl sie ab Januar fördern. Sie sind sich aber so uneins, dass der Termin geplatzt ist. Das wirkt sich sicher auf den Ölpreis aus.
Ja, der gibt nämlich deutlich nach, sowohl bei der Nordseesorte Brent als auch amerikanisches Leichtöl. Die ganze Sache ist einfach ziemlich kompliziert. Es gibt ja Länder wie Saudi-Arabien, Russland, auch viele afrikanische Staaten, die wirklich sehr abhängig sind von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Jetzt waren während der Pandemie Fabriken geschlossen, es blieben Flugzeuge am Boden, es wurde also weniger Öl gebraucht und auch verbraucht. Das drückt den Preis. Nun kann man sagen, okay, dann lassen wir doch die Fördermenge wieder nach oben gehen. Heißt höhere Einnahmen, der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen, wenn die Wirtschaft nicht so rund läuft, ist viel Öl auf dem Markt und das wiederum drückt den Preis.
Und damit noch kurz zum Euro, Frau Werle.
Der kostet 1,2041 Dollar.
Danke, Claudia Werle nach Frankfurt. Und ich übergebe hier gleich an Stefan Koldehoff mit Kultur heute. Da geht es unter anderem um den Streit um das Palais am Festungsgraben in Berlin. Es ist offenbar zu teuer. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.